Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zur 24. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Krutzke und in dieser Serie begrüßen wir in jeder Episode Menschen aus dem breiten Spektrum der Selbsthilfe und sprechen über Selbsthilfearbeit, Herausforderungen und Entwicklungen. Ganz oft aber auch über Hoffnung. In den Shownotes zur jeweiligen Episode findet ihr Infos zu unseren Gästen, Weiterführendes zu den Themen und Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns über Anregungen, Wünsche und konstruktive Kritik. Wenn ihr uns schon länger hört oder mindestens seit Staffel 3, ist euch vielleicht aufgefallen, dass hinter einigen Episodentiteln der Zusatz Part 1 steht. Das war natürlich kein Zufall. Mit Beginn dieser Staffel möchten wir dort, wo es sich ergibt und passt, Themen in verschiedenen Episoden und gerne multiperspektivisch erzählen und besprechen. Die Episoden sollen auch nach wie vor als Einzelgespräch funktionieren, aber wenn euch das Thema besonders catcht, könnt ihr euch von Zeit zu Zeit auf einen Nachklapp freuen. So wie diesmal. In Episode 18 haben wir mit Heike Krümmling gesprochen, über ihre Arbeit in der Selbsthilfekontaktstelle, Klischees und die Wichtigkeit der persönlichen Kommunikation. Mit dieser Episode möchten wir daran anknüpfen. Wir gehen einen Schritt zurück, um das große Ganze anzuschauen und nehmen dann Anlauf für einen Deep Dive ins Thema. In Part 2 sprechen wir über die Wichtigkeit und Werkzeuge der Selbsthilfekontaktstellen, über Parität, Entwicklungen und schwarze Hunde. Unsere 5 Fakten zum Einstieg ins Thema findet ihr ausführlich in Episode 19, hier trotzdem die Kurzversion als kleine Erinnerungsstütze. Erstens, Definition. Selbsthilfekontaktstellen sind, Zitat, Beratungsstellen im Kontext gemeinschaftlicher Selbsthilfe. Zweitens, Stand 2023 bieten deutschlandweit knapp 330 Standorte ihren Service zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe an. Drittens, Selbsthilfekontaktstellen können verschiedene Bezeichnungen und Abkürzungen haben, darunter KIBIS oder SEKIS. Am geläufigsten ist aber SHK. NAKOS, die Nationale Kontaktstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen, kümmert sich seit 1984 um Selbsthilfearbeit, Unterstützung und Förderung. Fünftens. In Deutschland gibt es 4 anerkannte Spitzenorganisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe. Die BAG Selbsthilfe mit Schwerpunkt Behinderung und chronische Erkrankung, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, die DHS mit Schwerpunkt Sucht und den Paritätischen Gesamtverband. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Romy Kaus, die 2004 ihr Studium Gesundheitsförderung und Management als diplomierte Gesundheitswirtin abschließt, 2008 den Weg zum Paritätischen findet, zunächst als sozialpädagogische Betreuung von Arbeitsgelegenheiten und dort seit 2010 als Referentin für Gesundheit und Selbsthilfe Interessen vertritt, Netzwerkarbeit leistet und Finanzierungsfragen klärt. Über ihren Job sagt sie, meine Arbeit ist für viele etwas abstrakt. Da versuchen wir gerne etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Hallo Romy, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns, dass du kommen konntest und quasi das erste Mal einen zweiten Teil in dieser Reihe mitbetreust, beziehungsweise in einem zweiten Teil zu Gast bist. Eine kleine Premiere. Du arbeitest für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, da wir den in dieser Serie schon ein paar Mal erwähnt haben, aber noch nie so richtig ausführlich erklärt. Vielleicht steigen wir einfach damit ein. Ich habe zum Einstieg mal ein Zitat mitgebracht, und zwar einfach ganz frech direkt von eurer Website. Der Paritätische ist der größte Verband der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt. Parität heißt, jeder ist gleich wert. Wir fördern das Wohlergehen aller Menschen, bewahren Gemeinschaft und ein gutes Zusammenleben. Das nennt man Gemeinwohl. Das klingt besonders bedeutungsschwanger. Magst du uns mal in eigenen Worten leicht verständlich erklären, was der Paritätische Wohlfahrtsverband ist?
Ja, das versuche ich gerne mal. Also der Paritätische ist zum einen ein Dachverband für rechtlich selbstständige Organisationen. Das heißt, wir haben unter unserem Dach ungefähr 280 Organisationen, die jeder für sich selbst als eingetragener Verein arbeiten. In den großen Bereichen der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Selbsthilfe und vielen weiteren kleineren Bereichen. Das ist so das eine, dass wir als Dachverband fungieren. Und das zweite Standbein, wenn man so will, bedeutet, dass wir eigene Einrichtungen betreiben, wo wir selbst Träger sind. Das heißt, wir haben eigene Kitas, wir haben Beratungsstellen, Drogen- und Suchtberatungsstellen, zum Beispiel Schwangerschaftsberatungsstellen. Wir betreiben selbst Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Genau das, was eben auch unsere Mitglieder tun, tun wir an der Stelle auch als Verband selbst.
Ich habe natürlich mal ein paar Zahlen mitgebracht, zu denen wir gleich kommen. Kannst du uns mal kurz aufdröseln, wie sich das Angebot der freien Wohlfahrtspflege von gewerblichen und staatlichen Angeboten unterscheidet? Weil ich glaube, als Otto-Normalverbraucher hat man da nicht immer so den Einblick.
Naja, der große Unterschied ist, wenn Einrichtungen keine gewerblichen kommerziellen Zwecke verfolgen, ist, dass sie eben als Verein nicht gewinnorientiert arbeiten. Das ist eigentlich so der ganz große Unterschied und macht vielleicht für Menschen auch den Unterschied, die sich vorstellen können, für uns zu arbeiten, weil wir nicht diese Gewinnorientierung haben. Oder auch, dass es für Menschen ein ausschlaggebender Punkt sein kann, ihre Kinder in diese Einrichtung zu geben oder ihre Menschen oder Angehörigen in diese Einrichtung zu geben, weil unsere Ausrichtung eben an der Stelle eine andere ist. Und der Wohlfahrtsverband, was wir eben schon gesagt haben, gibt es ja noch mehr neben uns als Parität, die man vielleicht auch kennt, das Deutsche Rote Kreuz, Caritas, Diakonie. Das habe ich einen vergessen. Die AWO natürlich und den jüdischen Verband, der ein bisschen kleiner ist und ein bisschen unbekannter ist.
Die AWO ist die Arbeiterwohlfahrt?
Die Arbeiterwohlfahrt, genau.
Das heißt, die freien Wohlfahrtsverbände sind orientieren sich inhaltlich nach Konfessionen?
Ja, genau.
Politischen Ausrichtungen bei der Arbeiterwohlfahrt ist das, glaube ich, so?
Ja, also wir sagen immer, wir sind konfessionslos und parteilich nicht gebunden, was aber nicht heißt, dass wir nicht, wir sind natürlich trotzdem politisch, so wollte ich sagen. Ne? Wir sind nicht gebunden an eine Partei, aber trotzdem leisten wir natürlich politische Arbeit und Lobbyarbeit für die Menschen, die wir betreuen oder für die wir eben stehen und einstehen und Interessen vertreten.
Die politische Arbeit, also ohne, dass wir jetzt zu einem Polit-Talk werden, aber da gehen wir nachher noch mal ganz kurz drauf ein, weil das, glaube ich, im Kontext von Selbsthilfe auch noch mal spannend ist. Einfach mal so ein paar Zahlen, die unsere Hörer wie immer auch gerne in den Shownotes nachlesen können. Die Quellen sind verlinkt. In Deutschland gibt es circa 3 Millionen Freiwillige in Initiativen, Hilfswerken, Selbsthilfegruppen, die unter freier Wohlfahrtspflege arbeiten oder sich betätigen, und ca. 1,9 Millionen Hauptamtliche. Und da sehen wir schon, die freie Wohlfahrt arbeitet stark mit Freiwilligen. Ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis. Ich habe nicht konkret nur deswegen, aber in meiner sozialen Bubble auch mal darüber gesprochen, wer eigentlich das Konzept freie Wohlfahrt kennt. Und meine Großeltern kannten das vom Begriff her noch deutlich stärker. Aber da war immer so ein bisschen der Eindruck, es ist alles komplett freiwillig. Also es ist quasi komplett ehrenamtliche Tätigkeit, aber neben ist offensichtlich nicht so. Wie finanziert sich denn freie Wohlfahrtspflege?
Ja, das ist in den Bereichen ganz, ganz unterschiedlich, muss man sagen. Ne? Also ja, wir kriegen, wir bekommen eine Landesdotation, so heißt das. Wir erhalten Mitgliedsbeiträge von unseren Mitgliedsorganisationen, die je nach Größe einen Beitrag zahlen. Und darüber hinweg erhalten wir Fördermittel oder Leistungsentgelte. Und da muss man aber sagen, in diesen verschiedenen großen Themenfeldern, in denen wir als Wohlfahrtsverband unterwegs sind, unterscheidet sich das auch tatsächlich relativ stark. Über die Selbsthilfeförderung werden wir ja sicherlich an anderer Stelle nochmal sprechen. Dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten kann ich auch hier schon was dazu sagen.
Ich gucke meine Notizen kurz durch. wir gehen, glaube ich, noch auf die Selbsthilfeförderung ein. Mhm. Vielleicht ganz witzig, das habe ich vorher auch nicht gewusst, bevor ich es quer recherchiert habe. Einige Geldmittel stammen aus Lotterien, also gar kein Vorwurf, aber wenn man, also sowieso nicht. Aber jeder kennt vermutlich so Lottoscheine von Aktion Mensch und Ähnliches und fragt sich, was es damit auf sich hat. Lottogebühren bzw. Lotterieeinnahmen aus Aktion Mensch und ähnlich gelagerten Organisationen fließen eben unter anderem auch an die freie Wohlfahrtspflege.
Ja, das wird auch tatsächlich in den Medien immer wieder gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich glaube, sonntags läuft so ein Aktion Mensch Werbefilm kurz vor 8, meine ich. Da machen die Werbung und sagen, dass die Gelder für den Kauf eines Loses an soziale Einrichtungen geht. Und tatsächlich können unsere Mitgliedsorganisationen über die Aktion Mensch kleinere und größere Projektanträge stellen und Projektmittel für eine Tagesveranstaltung bekommen, aber auch für größere ein-, drei- oder fünfjährige Projekte erhalten, wo dann auch Personalkosten und Sachkosten finanziert werden. Also wo man sich tatsächlich ausprobieren kann, wenn man eben die Fördervoraussetzungen der Aktion Mensch erfüllt. Das heißt, wenn man da bestimmte Zielgruppen anspricht. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum sich auch Organisationen unter unserem Dach zusammenfinden, weil sie durch uns als Referentinnen und Referenten in den Wohlfahrtsverbänden Unterstützung bei der Antragstellung erhalten und wir sie da so ein Stück begleiten, um dann die Projekte, die so manchmal in der Schublade liegen oder manchmal in den Köpfen so schlummern, dass wir die dann zusammen auf den Weg bringen.
Das heißt, ihr lotst die Antragsteller und Stellerinnen so ein bisschen durch den Paragraphendschungel.
Genau, und durch die mehrseitigen Antragsformulare. Mhm.
Gibt es Besonderheiten bezüglich der, also konkret deiner Arbeit, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber auch bezogen auf die Arbeit des Paritätischen in Mitteldeutschland?
Das denke ich eher nicht. Also wir haben ja den Gesamtverband, der seinen Sitz in Berlin hat. Und dann haben wir in jedem Bundesland einen selbstständig arbeitenden Landesverband des Paritätischen. Und ich kann das jetzt nur für die Themenbereiche sagen, in denen ich unterwegs bin. Das ist neben der Selbsthilfe auch noch in einem anderen Bereich der Fall. Da treffen wir uns als Landesreferentinnen und Referenten sozusagen zu regelmäßigen Arbeitskreissitzungen und tauschen uns da über unsere Arbeit aus. Und da stelle ich schon relativ viele Gemeinsamkeiten fest in der Arbeit. Und ich wage jetzt einfach mal die These, dass wenn das in meinen Themenfeldern so ist, dass das dann vielleicht auch in den anderen Themenfeldern genauso ist. Außer, dass sich vielleicht Mitgliederzahlen gegebenenfalls etwas unterscheiden. Bei einem größeren Bundesland logischerweise hat man dann auch höhere Mitgliederzahlen oder größere Landesverbandsstrukturen, weil sich einfach im Bereich der Selbsthilfe mehr Menschen im Verband um das Thema kümmern können. Nordrhein-Westfalen würde mir da jetzt einfallen. Aber von den Themen in Feldern sind wir da alle, glaube ich, ähnlich aufgestellt, würde ich sagen, ja.
Ich baue jetzt mal vor allem mir selbst eine kleine Moderationsbrücke. Wir haben vorhin angerissen, was der Paritätische so an Themenfeldern abdeckt. Ich würde es gerne nochmal, weil es so schön auf eurer Website aufgelistet war, nochmal kurz einordnen und das Spektrum mal einfach platt vorlesen, damit man mal so einen Überblick bekommt, in welchen Feldern ihr konkret aktiv seid. Altenhilfe und Pflege, Asyl und Migration, Finanzierung, Recht und Fördermittel, frühkindliche Bildung und Jugendarbeit, Sozialpolitik, Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung, Gesundheit und Selbsthilfe. In welcher Form findet denn Selbsthilfe konkret bei euch statt?
Also Selbsthilfe findet einmal in dieser Form statt, dass mehrere Selbsthilfeorganisationen, mit einigen warst du auch schon im Gespräch hier, Mitglied sind bei uns im Verband. Das heißt, das sind dann die klassischen Mitgliedsorganisationen von diesen 280, die ich vorhin nannte. Und zum Zweiten sind wir Träger von Einrichtungen von diesen sogenannten Selbsthilfe-Kontaktstellen und Selbsthilfe-Kontaktstellenpflege. Also sind wir da selbst in Trägerschaft, betreiben diese Beratungsangebote und haben eben mittlerweile eine ganze Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Bereich auch.
Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wie unterscheiden sich Selbsthilfe-Kontaktstellen und Selbsthilfe-Kontaktstellenpflege?
Selbsthilfe-Kontaktstellenpflege haben nochmal die separate Ausrichtung auf Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. Also die haben sozusagen das Glück, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, während die Selbsthilfe-Kontaktstellen diagnoseübergreifend arbeiten und Anlaufstelle sind für Menschen mit jeglicher Diagnoseanfrage.
Ich würde sagen, das war jetzt ein umfangreicher, aber ein guter Einstieg ins Thema. Dann kommen wir kurz zu dir. Eine ganz wunderbare Kategorie in dieser Serie, und zwar 5 Stichpunkte. Du kennst das Konzept vielleicht schon, wenn du reingehört hast. Ganz unkompliziert, ich stelle dir 5 Fragen und du beantwortest sie so aus dem Bauch heraus.
Okay.
Dann kommen jetzt 5 Stichpunkte zu Romy Kaus. Auf welche Weise entdeckst du die Welt am liebsten?
Zu Fuß oder tatsächlich mit dem Flugzeug? Also ich gehe gern wandern und ich bereise auch gerne fernere Länder.
Dein absolutes No-Go beim Krafttraining?
Gute Frage. Eine schlechte Technik.
Ergänze den folgenden Satz. Gassi gehen ist für mich
die pure Erholung.
Du wachst auf und findest dich im Jahr 2000 wieder. Was studierst du diesmal?
Ich bin da echt glücklich mit dem, was ich gewählt habe. Und den Studiengang gibt es auch immer noch. Ich war damals eine der Ersten, die begonnen hat. Und den Weg, den ich für mich ausgewählt habe, finde ich immer noch richtig und gut.
Die Romy ist ein österreichischer Film- und Fernsehpreis. Wie benennst du eine Auszeichnung für die Selbsthilfe?
Die Kraft der Gemeinschaft.
Das ist ein nicht so subtiler Titel für eine Auszeichnung. Sehr gut. Das waren 5 Stichpunkte zu Romy Kaus. Das Thema Selbsthilfe-Kontaktstellen ja vorhin schon kurz angerissen und generell haben wir das Thema ja auch schon mal aufgemacht in Episode 18, kurzer Hinweis an der Stelle, in Part 1 dieses, ich nenne es mal frech, Double Features. Mit eigenen Worten, welche Aufgaben haben denn Selbsthilfe-Kontaktstellen im Allgemeinen?
Also Selbsthilfe-Kontaktstellen sind Anlaufstellen für Menschen, die auf der Suche sind nach einer Selbsthilfegruppe. Entweder als Angehöriger oder als Selbstbetroffener. Und Selbsthilfe-Kontaktstellen sind dafür da, ich sage immer, die Selbsthilfe in die Welt zu tragen. Also dafür, dass Menschen eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können, ob sie sich einer Gruppe anschließen wollen oder nicht. Dafür müssen sie erstmal über Selbsthilfe wissen. Und auch wenn wir vielleicht glauben, na, jeder hat schon mal von einer Selbsthilfegruppe an sich gehört, aber dass mir in dem Moment, wo ich eine Diagnose bekomme oder mich in einer schwierigen Lebenssituation befinde, dass ich da dann auch dran denke, Mensch, in meinem Landkreis gibt es doch eine Anlaufstelle, weil wir haben in Sachsen-Anhalt das Glück, dass wir in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt eine Selbsthilfekontaktstelle haben, die den Landkreis abdeckt. Und da kann ich anrufen, da kann ich eine Mail hinschreiben, da kann ich vorbeigehen und kann mich informieren, ob es eine Gruppe gibt zu dem Thema, welches mich gerade beschäftigt. Und das so diesen Gedanken hinauszutragen, den finde ich total wichtig für Kontaktstellen. Und dazu zählt eben auch, dass sie in dem großen Spektrum ihres Landkreises unterwegs sind und auch da wieder regionale Netzwerke aufbauen. Das heißt, dass mit Kliniken zusammengearbeitet wird, dass mit Therapeuten zusammengearbeitet wird. Und das sind so erstmal die klassischen Aufgaben, aber natürlich auch Gruppen, die es gibt, existierende Selbsthilfegruppen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Neugründungen anzubahnen ist das eine für Themen, die vielleicht noch nicht abgedeckt sind oder wo die Zusammensetzung einer Gruppe nicht passt. Das kann ja auch sein, man muss sich ja irgendwie auch riechen können und das muss mit vielen anderen Faktoren so zusammenpassen. Dann werden neue Gruppen gegründet, aber ganz, ganz wichtig ist eben auch, bestehende Gruppen am Laufen zu halten, als Ansprechperson da zu sein, Unterstützung zu bieten. Einmal so die, was Räumlichkeiten angeht oder Referenten angeht, aber es kann ja auch mal kriseln in einer Gruppe, dass da vielleicht auch mal extern jemand dazukommen sollte, um so ein Stück die Wogen zu glätten oder mal zu erfragen, woran liegt es denn, was braucht ihr denn, und dann diesen Service, so will ich mal sagen, als Kontaktstelle dann auch zu bieten.
Wie entwickeln sich denn so in den letzten Jahren die Bedarfe und Anfragen an Kontaktstellen? Also haben sich die Aufgaben und die Bedürfnisse der Selbsthilfegruppen in Bezug auf die Kontaktstellen in den letzten Jahren vielleicht geändert, weiterentwickelt?
Ja, das beobachten wir schon. Also wir beobachten schon, dass so ein bisschen dieser Dienstleistungsgedanke sich ein Stückchen weiterentwickelt hat, dass Gruppen mehr Unterstützung wünschen, was verschiedene Gründe hat. Also zum einen, weil die Menschen gegebenenfalls belasteter sind durch ihre eigene Erkrankung, durch Lebensumstände, durch die Diagnose, mit der sie konfrontiert sind und dann vielleicht auch sich gar nicht um bestimmte Sachen, die so ein Gruppenleben erfordern, auch kümmern können. Was wir außerdem beobachten, ist, dass der Zulauf sich verändert hat. Das heißt, dass wir deutlich mehr Anfragen bekommen. Ich habe gerade gestern, ich weiß nicht, wann du auf unserer Homepage warst, aber ich habe gerade gestern einen Artikel hochgeladen, weil wir die Kontakte auswerten. Also wie kommen Menschen auf Selbsthilfe-Kontaktstellen? Wie ist so der Erstkontakt? Und dass wir einfach erfahren, dass deutlich mehr Menschen uns insgesamt aufsuchen, wir mit viel mehr Anfragen konfrontiert sind, insbesondere im Bereich der psychischen Erkrankungen und Diagnosen. Und wir aber auch eben beobachten, dass die Anfragen eher flexibel und zeitunabhängig geschehen, das heißt also per Mail auf schriftlichem Wege an uns herangetragen werden. Das beobachte ich auch über unsere Website. Packst du bestimmt auch nochmal in die Shownotes, selbsthilfekontaktstellen-lsa.de.
Ja, alles.
Ist eine tolle Seite, die super aktuell ist und über die wir echt von vielen Menschen gefunden werden. Kann man direkt mit den Kontaktstellen in Kontakt treten, kommen aber auch manchmal direkt Anfragen bei mir an, kommen auch von anderen, aus anderen Bundesländern die Anfragen, wenn Menschen auf der Suche nach Gruppen sind. Und das ist so etwas, wo wir beobachten, dass sich das in der Vielzahl und in der Fülle der Anfragen wirklich verändert hat. Und nebenbei können wir auch sagen, wir gründen dadurch, also wenn ich sage wir, meine ich wir Kontaktstellen. Ich bin gar keine Kontaktstelle, aber ich stehe ja für die Kontaktstellen und arbeite ganz eng mit denen zusammen und weiß daher auch, was in der Praxis los ist. Es gibt wahnsinnig viele Neugründungen zu vielen verschiedenen Themen, aber auch zu schon bereits existierenden Themen, aber trotzdem neue Gruppen. Nebenbei lösen sich natürlich auch immer mal Gruppen auf. Wir sind aber immer noch in einer höheren Anzahl der Neugründungen als der Auflösung. Und so ein Prozess der Neugründung einer Gruppe, der ist super anspruchsvoll und braucht eben auch Zeit von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter in der Kontaktstelle.
Das heißt, wir können die Selbsthilfe-Kontaktstellen so ein bisschen als Baumstamm betrachten, von dem aus dann ganz, ganz viele verschiedene tolle Zweige abgehen.
Das ist ein schönes Bild.
Ich gebe mir Mühe. Wenn man online nach Selbsthilfe sucht, dann werden einem mittlerweile unfassbar viele Angebote angezeigt und es fliegen einem ganz viele Begriffe um die Ohren. Ich kann mir vorstellen, dass Selbstkontaktstellen da auch eine Anlaufstelle sind, um solche Begrifflichkeiten im Zweifelsfall einzuordnen und zu klären, wenn man da Interesse hat. Vielleicht kannst du uns mal kurz und bündig den Unterschied zwischen Selbsthilfe-Kontaktstelle, Selbsthilfegruppe und den Landesverbänden mal skizzieren.
Das ist ganz einfach. Selbsthilfeorganisationen haben immer eine Indikationsspezifik. Das heißt, sie beschäftigen sich mit einem Krankheitsbild. Die Rheumaliga, die Alzheimer-Gesellschaft, Diabetikerbund steckt immer schon im Namen, womit sich diese Selbsthilfeorganisation befasst. Die machen Beratung und die haben auch Selbsthilfegruppen, eigene Selbsthilfegruppen. Und Selbsthilfekontaktstellen daneben bearbeiten indikationsübergreifend die Anfragen. Das heißt, da kann ich mich hinwenden, egal ob ich eine Gruppe von A wie Alzheimer bis Z wie Zwänge suche. Und Kontaktstellen haben sozusagen den Überblick über alle Selbsthilfegruppen, die in der Region ansässig sind. Und dann haben wir die Selbsthilfegruppen. Das ist selbsterklärend. Da kann es eben Gruppen geben, die einem Verband angehören. Die meisten sind aber frei, gehören keinem Verband an und arbeiten ja eigenständig.
Ja, gut. Die Informationen mit Quellenangaben etc. findet ihr wie üblich in den Shownotes. Wir bleiben bei Selbsthilfekontaktstellen. Ich gebe dir mal einen Begriff vor und du weißt natürlich initial, um was es geht. Arbeitskreis der Selbsthilfekontaktstellen.
Ja.
Was macht ihr da? Was wird da besprochen?
Ja, also wir haben in Sachsen-Anhalt die Situation, dass wir insgesamt 14 Selbsthilfekontaktstellen haben, wovon 12 bei uns sind, also beim Paritätischen, in eigener Trägerschaft oder bei unseren Mitgliedsorganisationen. Summa summarum gibt es noch zwei, die nicht bei uns sind. Und im Arbeitskreis arbeiten wir aber mit allen Selbsthilfe-Kontaktstellen trägerübergreifend zusammen. Das ist total wichtig. Wir sind gut vernetzt, wir kennen uns alle seit vielen Jahren, arbeiten gut zusammen und es ist einfach total wichtig, dass da nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir in zwei Arbeitskreisen pro Jahr uns treffen, uns austauschen. Es ist wirklich eine gute Austauschplattform. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Wenn eine Veranstaltung in dem einen Landkreis gut lief und von Selbsthilfegruppen gut angenommen wurde, dann kann beispielsweise diese Veranstaltung genauso mit der gleichen Referentin zum Beispiel in einem anderen Landkreis übernommen werden, aber davon muss man eben wissen. Und dafür unter anderem, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu informieren, machen wir den Arbeitskreis, aber auch um Informationen, die von der Bundesebene in die Länder gehen oder aus diesen Landesarbeitskreisen sozusagen dann auch wieder die Informationen weitergegeben werden. Also es ist zum Austausch und Informationsweitergabe sozusagen. Und da sprechen wir uns natürlich auch ab über, ja, was sind die Themen, die uns so auffallen? Was sind Trends? Was sind Entwicklungen? Wo müssen wir gemeinsam vorgehen? Mit wem wollen wir da reden? Wen brauchen wir dazu, damit sich eben auch ja, strukturelle Dinge zum Beispiel verändern?
Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind gerade, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Trends, ohne dass das allzu trendy klingen soll.
Na, es ist schon immer ganz spannend, ob man sagt, es ist eher so ein Trend in Anführungsstrichen. Sagen wir mal, Entwicklung klingt ein bisschen besser. Es ist eine Entwicklung nur in einer bestimmten Region, dass verstärkt die Anfragen von Menschen kommen. Nehmen wir schon wieder die psychischen Erkrankungen, weil es einfach so vorherrschend ist. Oder was beobachten die Kolleginnen und Kollegen sonst noch? Es gibt zum Beispiel aktuell relativ viele Angehörigengruppen, die sich gründen. Angehörige von Kindern, die erkrankt sind, also Elterngruppen sozusagen. Und so Angehörigengruppen ist auch nochmal ein Thema. Wer stellt Anfragen? Mit wem arbeitet ihr gerade zusammen? Also es gibt diese gemeindepsychiatrischen Verbünde beispielsweise, die sich aktuell in jedem Landkreis gründen. Und da wird dann eben auch besprochen, ist die Selbsthilfe-Kontaktstelle da mit dabei? Ja oder nein? Gehen wir da eine Kooperation ein? Ja oder nein? Das sind so Sachen, über die wir uns da gegenseitig auch einfach in Kenntnis setzen.
Okay, Arbeitskreis der Selbsthilfekontaktstellen haben wir geklärt. In dem, ich nenne es jetzt mal Vorselbstgespräch, was du mir freundlicherweise ausgefüllt hast, hast du noch andere Schwerpunkte angeschnitten, die du in deinem Arbeitsalltag so bewältigst? Und auf der Website bei euch habe ich auch noch ein paar Sachen gefunden. Arbeitsgemeinschaft, psychosoziale Beratung, Frauen und Familien, Durchführung von Veranstaltungen und ganz viele andere Sachen. Jetzt komme ich mal zu dem Zitat zurück. Vom Anfang, meine Arbeit ist für viele etwas abstrakt. Tatsächlich klingt das so. Das klingt so allumfänglich. Deswegen würde ich mich gerne durch ein paar Stichpunkte mit dir gemeinsam arbeiten, um das den Hörerinnen möglichst mal transparent zu vermitteln, was du und natürlich dann entsprechend auch Kollegen, vielleicht in anderen Verbänden mit einer gleichen Position, dann eigentlich so machen. Also was buchstäblich die Zahnräder im großen Uhrwerk der Selbsthilfe so täglich abarbeiten. Du bist Ansprechpartnerin für das Personal im Bereich. Mit welchen Fragen und Problemen kommen denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dir?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Zum einen besprechen wir innerhalb von kleineren Gruppendienstberatungen zum Beispiel, ob es Sinn macht, Kooperationen einzugehen mit Kliniken zum Beispiel, Mitarbeit in gemeindepsychiatrischen Verbünden, wie wir uns darstellen können mit Auftritten nach außen, um zum Beispiel auch unsere Fördermittelakquise stärker zu betreiben, weil wir hängen einfach am Tropf sozusagen von mehreren Fördermittelgebern. Ja, Selbsthilfe finanziert sich verpflichtend aus dem Topf der Krankenkassen. Aber wir haben daneben auch noch ein paar andere Töpfe, zum Beispiel Landkreise oder Kommunen. Und da ist es für uns einfach immer wichtig, unsere Arbeit zu präsentieren und darzustellen. Und das ist so ein Thema, wo wir gemeinsam überlegen, wie können wir das machen? Wie kann man Selbsthilfe, Kontaktstellen, Arbeit anfassbar machen? So etwas zum Beispiel oder auch Veranstaltungen, die auf den Weg gebracht werden sollen. Wir feiern jetzt zum Beispiel im Saalekreis das 20-jährige Jubiläum einer Selbsthilfe-Kontaktstelle, dass wir da gemeinsam überlegen, wie kann das laufen oder andere Veranstaltungen inhaltlicher Art. So in Richtung Projektbeantragungen, wenn Kontaktstellen Ideen haben, was sie gerne außerhalb ihrer regulären Arbeit, also ihrer regulär finanzierten Arbeit, muss man sagen, noch durchführen wollen, dann sind es so Ideen, die wir besprechen, sagen, okay, wo kann denn dann das Geld herkommen? Das heißt, da müssen Vorgespräche geführt werden, zum Beispiel mit Krankenkassen haben wir sie wieder, dass wir da die Möglichkeit haben, einfach auch Ideen aus der Praxis umzusetzen.
Bist du in der Position, also vielleicht auch unglücklichen Positionen, diesbezüglich Entscheidungen zu treffen? Musst du auch mal unbequeme Entscheidungen treffen, Sachen ablehnen etc.? Oder geht es da gar nicht drum?
Nee, also ablehnen in der Form eigentlich nicht, sondern wir besprechen eher dieses, wie kann man es machen?
Du bist Mitglied in Gremien. Ich glaube, das ist für viele sowieso oft so ein abstrakter Begriff. Das klingt immer nach, viele Leute sitzen am Tisch, trinken Kaffee und besprechen Sachen, die Leute außerhalb nicht so richtig verstehen. Ist natürlich ein Vorteil, aber das ist deine Chance, so ein bisschen Transparenz da reinzubringen. Wie sieht denn deine Gremienarbeit aus?
Alle aus der Selbsthilfe kennen eigentlich den Leitfaden. Leitfaden Selbsthilfeförderung. Wir sagen mal die Bibel der Kassen. Da steht am Ende drin, was gefördert werden darf und was nicht. Und dieser Leitfaden wurde unter Beteiligung der Selbsthilfevertretungen auf den Weg gebracht. Genauso wie die Fördermittel unter Beteiligung der Selbsthilfevertretungen ausgegeben werden müssen. Kommen wir mal zurück zum Leitfaden. Es gibt ein Gremium, das arbeitet auf der Bundesebene und du hattest anfangs unseres Gespräches die vier maßgeblichen Spitzenorganisationen der Selbsthilfe genannt. Und diese vier Organisationen dürfen zwei Personen entsenden in dieses Gremium, um dann sozusagen an dem Leitfaden mitzuarbeiten. Also es geht ja immer darum, die Praxis dort mit einzubringen, den Praxisblick. Das ist unsere Aufgabe als Selbsthilfevertretung. Und in diesem Leitfadengremium, so will ich das jetzt mal bezeichnen, hat der Paritätische zwei Sitze. Einer wird durch den Gesamtverband wahrgenommen, durch die Referentin dort, und den zweiten Sitz habe ich. Das ist schon seit vielen Jahren, sodass ich diesen Prozess, wie sich jetzt der Leitfaden auch verändert hat, sozusagen mit begleitet habe.
Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns? Also vielleicht ein Punkt, der sich verändert hat, der vielleicht auch greifbar ist für uns?
Was hat sich, also zum Beispiel, dass digitale Selbsthilfeangebote förderfähig geworden sind. Das ist etwas, was in den letzten Jahren dort aufgrund von Corona und so weiter, hat das Ganze Einzug gehalten. Genau, also dieses Gremium auf der Bundesebene, was sich mit dem Leitfaden beschäftigt. Dann gibt es auf Landesebene ein Gremium, das nennt sich Vergaberunde. Das heißt, da sitzen Selbsthilfevertretungen mit den Krankenkassen zusammen und besprechen die Förderanträge der Kontaktstellen, der Organisationen und der Selbsthilfegruppen, sodass wir immer noch mal eine beratende Funktion haben. So steht es im Gesetz.
Selbsthilfevertretungen im Sinne von Vertreter von Selbsthilfegruppen oder auf einer anderen Ebene?
Also Vertretung heißt in dem Moment, dass pro Ebene, Kontaktstellen, Orgas und Gruppen, eine Person in dieses Gremium entsendet wird und die Kassen bei der Vergabe der Mittel berät. Das heißt, dass wir die Anträge kennen, die Kassen einen Fördervorschlag machen und wir gemeinsam über diesen Fördervorschlag beraten. Und auch da nochmal, dass wir eben die Möglichkeit haben, Kenntnisse aus der Praxis über unsere Arbeit einzubringen. Also das können ja Kassen in dem Sinne, in der Tiefe gar nicht haben, weil sie nicht alle Akteure kennen. Aber in der Gemeinschaft, da sitzen ja alle Kassen sozusagen zusammen, haben wir die Möglichkeit als Person aus der Selbsthilfe sozusagen dann da auch nochmal unsere Expertise einzubringen.
Mal ganz platt gefragt, um was geht es denn da am Ende des Tages?
Um Kohle.
Ja gut, wer was wie viel bekommt.
Genau.
Ja super. Du koordinierst die Selbsthilfekontaktstellen, beziehungsweise du kümmerst dich um die Koordinierung der Selbsthilfekontaktstellen. Jetzt frage ich mal so platt, wie mein Opa es vielleicht machen würde. Was gibt es denn da zu koordinieren? Die Leute sind doch in den Kontaktstellen und wissen doch, was sie da zu tun haben.
Ja, Koordinierung, das ist ja, was ist, das ist vielleicht einmal so ein wirklich ein sperriger Begriff. Wir haben schon in den Kontaktstellen in den letzten Jahren viele neue Mitarbeitende bekommen. Und es ist so, dass Selbsthilfe weder in einem Studium noch in einer Ausbildung tatsächlich in den Inhalten vermittelt wird. Das heißt, wir haben immer Menschen, die als Quereinsteiger zu uns kommen. Und da ist es erstmal natürlich gut, wenn man ein empathischer Mensch ist und wenn man sich mit der sozialen Arbeit identifizieren kann und mit unseren paritätischen Werten. Aber es braucht ja trotzdem nochmal den Blick darauf, wie Selbsthilfe funktioniert, wie Selbsthilfegruppen arbeiten, was die Aufgaben der Kontaktstellen sind und da irgendwie alle auch tatsächlich alle mit ins Boot zu holen, dass wir wiederum als Arbeitskreis gesehen eine gute Selbsthilfelandschaft in Sachsen-Anhalt präsentieren können. Das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben, aber auch in der Koordinierung, dass nicht jede Ebene für sich arbeitet. Also, dass nicht die Organisationen separat arbeiten und die Kontaktstellen separat arbeiten. Sodass wir angefangen haben, vor 2 Jahren ein Treffen zu organisieren. Wir haben das Sommertreff der Selbsthilfe genannt. Dass wir noch stärker in die Vernetzung kommen. Dass noch stärker Kontaktstellen mit Organisationen gemeinsam arbeiten. Weil mitunter sind es die gleichen Personen, die auf der Suche nach einer Gruppe sind, die vielleicht vorher bei Orga XY angefragt haben und dann bei der Kontaktstelle landen. Aber auch, dass man davon profitieren kann, was eine Organisation an fachlichem Know-how mit dem Diagnosebezug mitbringt. Und das Sachsen-Anhalt ist klein, ne? Da muss nicht jeder für sich arbeiten, sondern da können wir uns einfach viel mehr vernetzen und zum Beispiel auch für eine gute Finanzierung einstehen, weil wenn ich vorhin sagte, dass wir einen großen Zulauf haben an Menschen, die auf der Suche sind nach Austausch und Bewältigungsmöglichkeiten in Form von Gesprächen in Selbsthilfegruppen, dann braucht es ja auch immer eine Struktur, die auch gut finanziert ist, die diese Menschen auch aufnehmen kann, die als Ansprechpartner dann eben da sind, ne?
Bei dieser Vernetzungsarbeit, welche Herausforderungen gibt es denn da für dich so im Alltag?
Tatsächlich alle zu erreichen, weil Selbsthilfeorganisationen arbeiten zu einem großen Teil auch ehrenamtlich. Also ganz pragmatisch gesagt, ich will eine Veranstaltung machen, lege ich die auf den Samstag, können vielleicht die Ehrenamtlichen, weil die dann nicht mehr in ihrem Job sind, lege ich die auf den Samstag, sagen aber die Hauptamtlichen, aber das ist doch Wochenende. Sowas, ne? Wir haben in den letzten 2 Jahren diesen Sommertreff gemacht und haben gedacht, Mensch, irgendwie müssen wir noch mehr Selbsthilfeorganisationen auch dazu bekommen, dass man sich gemeinsam darauf verständigt, wie wir weiterhin arbeiten wollen. Und das ist so etwas, wie erreiche ich noch mehr Akteure in der Selbsthilfe?
Du hast geschrieben, ihr bietet Selbsthilfeorganisationen ein Dach als Dachverband. Inwiefern vertretet ihr denn Selbsthilfeorganisationen?
Dachverband heißt genau, dass die Selbsthilfeorganisationen bei uns Mitglied sind. Und die Bundesverbände dieser Landesverbände sind zumeist im paritätischen Gesamtverband Mitglied und werden da auch an entsprechender Stelle vertreten. Und die Landesvertretungen sind dann bei uns Mitglied. Und was das heißt, dass wir sie vertreten, es geht, ich komme immer wieder drauf, es geht am Ende immer ums Geld. Dass auch Selbsthilfeorganisationen, genau wie Kontaktstellen, wenn sie hauptamtlich arbeiten, aber auch wenn sie ehrenamtlich arbeiten, eine gewisse Ausstattung benötigen. Ja, also wir brauchen Geld, um Personal zu bezahlen. Und das sind zumeist tatsächlich wirklich die Anfragen, wie sie sich aufstellen können, um ihre Arbeit weiterhin gut leisten zu können. Also das sind dann so die klassischen. Und dann haben wir eben die Krankenkassen als diejenigen, die die Fördermittel zur Verfügung stellen, aber dann auch Antragsbearbeitung, was wir anfangs des Gesprächs hatten. Wo kann es sonst noch hingehen oder wie kann ich mich aufstellen? Auch im Sinne von, welche Angebote muss ich vielleicht noch unterbreiten, damit meine eigenen Mitglieder im Verband bleiben? Weil da haben wir ja auch ab und zu, dass bei Landesverbänden auch da die Mitgliederzahlen zum Teil schwinden. Was sind Gründe dafür? Wie kann man vielleicht mehr junge Menschen erreichen? Und
da helfen die Digitalisierungsangebote dann potenziell bestimmt weiter?
Genau, das braucht aber alles seine Zeit, ne? Das ist jetzt nicht, ich biete eine digitale Gruppe an und schwupps habe ich 10 neue Mitglieder bei mir. So funktioniert es eben auch nicht. Aber das sind dann eher so Einzelanfragen. Ansonsten, du hattest vorhin die Arbeitsgremien angesprochen, Selbsthilfe, Kontaktstellen, Arbeitskreis und so. Wir haben auch noch einen Arbeitskreis nur für Selbsthilfeorganisationen. Das nennt sich Selbsthilfeforum. Das ist das Pendant zu dem Kontaktstellen, Arbeitskreis sozusagen. Und da kommen dann eben alle Organisationen zusammen. Auch da wieder trägerübergreifend, nicht nur die, die bei uns Mitglied sind, sondern auch alle anderen. Und da machen wir auch diese gleichen Austauschrunden und Informationsrunden und so weiter. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst.
Das war mal ein kleiner Einblick, Romy, in deine Arbeit. Jetzt so ganz konkret am Beispiel. Ich mache jetzt mal ganz galant ein neues Thema auf. Entwicklung in der Selbsthilfe. Ein Zitat. Du wünschst dir einerseits mehr Differenzierung, andererseits indikationsübergreifende Selbsthilfegruppen. Beziehungsweise ein Thema, worüber du sprechen möchtest. In welche Richtung differenzieren sich denn Selbsthilfegruppen einerseits mehr aus, damit sie dann andererseits indikationsübergreifend mehr zusammenarbeiten können?
Das klingt ganz kompliziert, wenn du das so sagst.
Das klingt nach einem Paradoxon, aber ich bin sicher, dass du das ganz unkompliziert auflösen kannst.
Das sind tatsächlich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das würde ich jetzt gar nicht mixen. Also das war eher gedacht als, was wir beobachten und was so Entwicklungen sind, die wir beobachten. Wir beobachten, dass sich immer mehr Selbsthilfegruppen gründen. Und das ist aber eher eine Beobachtung deutschlandweit und weniger, dass es nur in Sachsen-Anhalt stattfindet. Also zu jedem Unterthema sich sozusagen nochmal eine Selbsthilfegruppe bildet. Du fragst mich jetzt bestimmt nach einem Beispiel.
Du kennst mich jetzt schon so gut.
Ich kann dir bloß gerade gar keins sagen.
Also ich, wenn du es so in den Raum stellst, würde ich mal vermuten, dass für gewisse Krankheitsbilder eben Selbsthilfegruppen mit spezifischen Symptomatiken sich nochmal herausbilden.
Ja, es gibt jetzt neuerdings, also das ist jetzt kein Phänomen, weil es das einfach vorher nicht gab, aber es gibt jetzt Long-Covid-Gruppen, es gibt Post-Covid-Gruppen. Also immer das, dass man eben in die absolute Spezifika immer weiter reingeht, das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach eine Beobachtung. Und zum anderen indikationsübergreifend, das ist natürlich eigentlich das Konträre dazu, dass wir sagen, wir mixen Menschen und sie finden sich in einer Gruppe wieder, obwohl sie nicht das gleiche Krankheitsbild haben, aber es vielleicht auch gar nicht die Relevanz hat, ob ich die gleiche Erkrankung habe, weil ich möchte mich mit Menschen austauschen. Und da spielt es jetzt vielleicht keine Rolle, ob ich schlecht laufen kann, weil der oder der Grund vorliegt, sondern dieser Fakt ist einfach da und ich möchte jetzt Menschen finden, mit denen ich gemeinsam etwas unternehmen kann, etwas gegen meine Vereinsamung tun kann, dass so die Diagnose gar nicht so ganz krass im Vordergrund steht.
Dazu habe ich auch noch mal ein Zitat gefunden, und zwar im Strategiepapier der BAG Selbsthilfe von 2018. Kurioserweise als frei bearbeitbares Word-Dokument im Netz zu finden, was ich zumindest erstmal zur Kenntnis nehme. Zitat. Indikationsübergreifend können sich auch Kooperationen von Selbsthilfegruppen untereinander anbieten, die nicht nur Sportkurse, sondern auch Gesprächskreise für Frauen, für Männer, für Väter, für Mütter und für weitere Zielgruppen anbieten. Betroffene und Angehörige haben häufig unterschiedliche Bedarfe, die über verschiedene Formate erfüllt werden können. Jede Gruppe kann sich für hier Gestaltungsmöglichkeiten suchen.
Das ist so eher dieser Lebensweltbezug, dass wir sagen, wenn sich jemand in einem bestimmten Lebensalter befindet, dann gleichen sich vielleicht die Themen eher hinsichtlich Partnerschaft, Familie, Studium, wenn wir jetzt mal eher die jüngere Zielgruppe angucken, als wenn ich mich nur über eine Diagnose finde. Weil, nehmen wir mal Diabetes, um das ein bisschen anfassbarer zu machen. Ich habe andere Themen, die mich bei der Erkrankung gegebenenfalls umtreiben, wenn ich ein junger Mensch bin, als wenn ich in eine Gruppe gehe, wo das Durchschnittsalter Ü70 ist. So, da braucht man ja jetzt nicht ganz viel Vorstellungskraft, dass das vielleicht nicht so richtig gut passt. Und da sagt man sich dann vielleicht eher, wir sind irgendwie alle 25 oder wir sind alle 40. Und dann spielt es jetzt an der Stelle gar nicht mehr so die entscheidende Rolle, mit welcher Erkrankung ich unterwegs bin. Und das ist so dieser diagnoseübergreifende Gedanke, dass es da eben auch Gruppen gibt, die sich zusammenfinden. Und das war vor einiger Zeit noch nicht so zu beobachten.
Wenn du es selbst ansprichst, welche Rolle spielt denn junge Selbsthilfe in deinem Arbeitsalltag?
Es ist so, dass wir in mehreren Selbsthilfe-Kontaktstellen Projekte zu laufen haben, wo sich Mitarbeiterinnen speziell um die Zielgruppe junge Menschen kümmern können. Das sind Projektbeantragungen, die eben auch zusätzlich passieren und wo wir immer darauf angewiesen sind, gibt es das Geld dafür oder eben nicht. Wir finden, es ist eine super wichtige Arbeit, junge Menschen auch zu erreichen. Das passiert noch nicht, also die Arbeit funktioniert schon, aber es braucht einen langen Atem, um tatsächlich junge Menschen zu Selbsthilfe zu bewegen. Wir sagen immer, irgendwann kommen sie von dem digitalen Raum in den analogen Raum. Der erste Weg ist schon oft über Online-Geschichten, da hole ich mir meine ersten Informationen. Und irgendwann ist es aber vielleicht doch so, dass ich sage, jetzt möchte ich aber auch mal wissen, mit wem ich mich da die ganze Zeit unterhalte, ja, also wem ich schreibe. Und mir ist es total wichtig, dass wir mit diesem Klischee eben einfach aufhören, dass Selbsthilfe langweilig ist und die Menschen alt sind und im Stuhlkreis zusammensitzen und jammern. Das ist immer noch das, was ganz oft damit verbunden wird und was auch vielleicht Menschen abhält, junge Menschen abhält, sich einer Gruppe anzuschließen. Und da, wo wir aber Projektmitarbeitende haben, die spezielle Angebote unterbreiten, eben auch mal was anderes. Wir haben im Bowling Cup beispielsweise schon gemacht oder es gab einfach so ein bisschen fancy Veranstaltungen, ne? Dass man sich bei einem Cocktail trifft, bei einem alkoholfreien Cocktail natürlich. Und also nicht in diesen vier Wänden unbedingt einfach zusammenkommen. Ne? Und dass man sich erstmal gut austauschen kann, um dann vielleicht sich einer Gruppe anzuschließen. Ich muss mich auch nicht gleich verpflichten. Ich kann erstmal irgendwo vorbeigucken und merken, Mensch, das passt irgendwie mit den Leuten. Und dann kommt das vielleicht auf den Weg. Aber es ist nicht einfach. Es braucht seine Zeit und vor allen Dingen braucht es auch da spezielle Ressourcen. Also das mache ich nicht mal eben mit.
Immer mehr Selbsthilfegruppen, freie Selbsthilfegruppen spalten sich von Landesverbänden ab.
Das ist eine Beobachtung.
Ja. Welche Bedeutung hat das? Oder wie kann man das überhaupt einordnen?
Ja, das ist erstmal eine Beobachtung, dass für sich Selbsthilfegruppen entscheiden, eigenständig zu sein, frei zu sein. Was wiederum bedeutet, dass Selbsthilfeorganisationen über schwindende Mitgliedszahlen auch klagen oder davon berichten. Also klar, je mehr Mitglieder du vorweisen kannst, desto stärker wiegt ja deine Stimme, wenn du dich einbringst in Gremien oder in auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es Patientenvertreter, also gibt es Ausschüsse, wo auch Patientenvertreter ihre Sicht auf die Dinge einbringen. Und je mehr ich da im Background habe, für je mehr Menschen ich spreche, desto stärker wiegt meine Stimme ja auch. Ne? Das ist schon verständlich, aber das ist eben aktuell eben einfach der Fall, dass das so ein bisschen zu beobachten ist, dass sich da was tut und wir müssen das weiter anschauen und gucken, wo sich die Reise dahin entwickelt.
Dann beobachten wir dieses Phänomen mal auf die nächsten Monate und Jahre und hören uns bestimmt in Staffel 10 dieser Serie dann mit der gleichen Frage nochmal. Romy, unterstützte Selbsthilfegruppen, auch ein spannendes Thema. Ich habe den Begriff vor dieser Episode noch gar nicht als eigenen Begriff wahrgenommen, weil ich, wenn ich es irgendwo kontextlos lesen würde, erstmal davon ausgehen würde, naja, unterstützte Selbsthilfegruppen sind vermutlich Selbsthilfegruppen, die in irgendeiner Art Unterstützung bekommen, aber das ist ja ganz normal, weil mindestens immer der Leiter, die Leiterin einer Gruppe irgendwie unterstützt oder Selbsthilfekontaktstellen unterstützen. Aber nein, darum geht es erstmal nicht konkret. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, gefunden konkret bei demenz-support.de. Jetzt sag du mir, ob ich den richtigen Begriff quer recherchiert habe. Zitat: Die unmittelbar Betroffenen selbst blieben weitgehend außen vor. Die Gründe hierfür sind zahlreich und auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Als besonders hinderlich erscheint dabei die Annahme, Betroffene seien zu wechselseitigen Unterstützung nicht imstande, wenn kognitive Kompetenzen beeinträchtigt sind. Die Wirkungsmacht dieses Vorurteils ist trotz wiederholter praktischer Widerlegung ungebrochen. Es geht also bei unterstützter Selbsthilfe darum, dass Leute, also zum Beispiel im Demenzkontext, eine Unterstützung in der Selbsthilfearbeit bekommen, um sich trotzdem selbst organisieren und austauschen zu können? untereinander?
Ja, geht in die richtige Richtung.
Dann hilfst du mir jetzt bei dem letzten Meter zur Ziellinie.
Dafür gibt es tatsächlich verschiedene Begrifflichkeiten. Man kann auch begleitete Selbsthilfegruppe sagen oder begleitete Selbsthilfearbeit, unterstützte Selbsthilfegruppe, all das so in diese Richtung bedeutet, dass es eben Menschen gibt aufgrund ihres Belastungsspektrums oder ihrer Diagnose, die nicht mehr so gut in der Lage sind, sich selbst zu treffen und dieses Treffen zu organisieren. Und dass es einfach hilfreich ist, wenn es eine Person gibt, die Moderation innehat oder die Gesprächsführung überhaupt in Gange hält, die Menschen reinholt in die Gruppe. Das kann man so nicht von jedem erwarten, wenn man eben in einem bestimmten Feld unterwegs ist. Das ist etwas, was per se ja total in Ordnung ist. Nur ist es so, wenn man Fördermittel der Krankenkassen beantragen möchte, dann darf genau das nicht sein, weil Selbsthilfe davon ausgeht, dass es ausschließlich Betroffene gibt, die sich in einer Gruppe zusammenfinden. In dem Moment, wo sie angeleitet oder begleitet oder unterstützt ist, kann es schwierig werden. Und das ist etwas, was der Leitfaden, über den wir ja vorhin schon mal sprachen, ausschließt. Damit wollte man eigentlich nur verhindern, dass kommerzielle Anbieter sagen, ich mache da mal eine Gruppe und die leite ich dann auch für euch und dafür dann ein Honorar erhalten. Ne? Deswegen ist das Ganze damals ausgeschlossen worden. Und nun wäre es an der Zeit, sich darüber zu verständigen, ob man diesen Ausschluss gegebenenfalls zurücknimmt oder Möglichkeiten schafft, dass es eben für bestimmte Diagnosegruppen, aber wenn man sie wieder aufzählt, hat man wieder die, läuft man Gefahr, dass man welche vergisst. Ne? Also ob man da irgendwo an der Stelle, darüber muss man sich unterhalten, weil wir im Demenzbereich, den du gerade genannt hast, ist es ein Thema. Bei pflegenden Angehörigen ist es ebenfalls ein Thema. Bei vielen psychischen Erkrankungen, Borderline zum Beispiel, ist es auch fast nicht möglich, dass diese Gruppen alleine laufen. Es wäre so schade, wenn diese Gruppen nicht zustande kämen, aufgrund der Tatsache, dass es sie über die Förderung eben ausschließt. Ne?
Wir packen euch zu dem Thema, also euch da draußen, nochmal ein paar Quellen zum Einlesen in die Shownotes. So, der schwarze Hund.
Da ist er.
Wuff. Was ist es?
Der schwarze Hund ist ein Theaterstück, was das Bündnis gegen Depression auf den Weg gebracht hat. Es ist ein Figurentheater von zwei Frauen auf die Bühne gebracht, die selbst Angehörige von Menschen mit Depressionen sind und die auf der Bühne darstellen, wie sich Depressionen anfühlen. Es gibt es jetzt schon eine Weile und ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Stendal gesehen. Das war toll, das war wirklich toll und es war sehr, sehr eindrucksvoll. Man lässt die Zuschauer nicht allein mit den Emotionen, die dieses Theaterstück auslösen kann, sondern es gibt im Anschluss immer eine Podiumsdiskussion mit den beiden Schauspielerinnen und aber auch mit weiteren Gästen, die man für diese Podiumsdiskussion einlädt und in der eben auch das Publikum nochmal Fragen stellen kann, wo auch Hilfsangebote unterbreitet werden oder wo vielleicht jemand für sich zum ersten Mal feststellt, ich glaube, mein Angehöriger, der genau so verhält er sich auch. Und dieses Theaterstück ist jetzt eben einmal, meine ich, im letzten Jahr aufgeführt worden und es ist uns gelungen, über eine Projektfinanzierung einer Krankenkasse, mit der wir Vorgespräche im letzten Jahr geführt haben, dieses Theaterstück eben jetzt in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, in 5, 6, 7 Landkreise zu holen und die touren jetzt eben durch Sachsen-Anhalt, die touren deutschlandweit und die touren jetzt durch Sachsen-Anhalt und die Kontaktstellen organisieren da Veranstaltungen, einmal für Schulen, 11., 12. Klasse und einmal für ja, die Öffentlichkeit und aber auch Selbsthilfegruppen. Und ich finde, das ist einfach eine total schöne Sache, dass man so nahbar irgendwie mit dem Thema in Berührung kommen. Ne? Und das ist, ja, das ist worauf ich mich freue, dass uns das gelungen ist und wo ich hoffe, dass es viele Menschen auch erreicht. Ja.
Also ein paar Menschen hat es auf jeden Fall schon erreicht. Auf der Homepage zum Theaterstück habe ich gesehen, dass das Theaterstück jetzt 48 Mal aufgeführt wurde und auch einige Auszeichnungen bekommen hat. Wir packen den Link natürlich in die Shownotes und auch immer erwähnenswert, die Autorin und Künstlerin Julia Raab kommt aus Halle, also auch sachsen-anhaltisch.
Ja, und die Termine für das Theaterstück stehen auf unserer Website, Selbsthilfekontaktstellen-LSA. Wer da Lust hat, dabei zu sein, kann das gerne tun.
Ja, Termine, das Stichwort baut mir eine ganz wunderbare Moderationsbrücke. Romy, die Mitteldeutsche Selbsthilfekonferenz. Die hat schon ein paar Mal stattgefunden, zweimal, glaube ich. Correct. Das letzte Mal 2022, das nächste Mal 2025. Da habe ich jetzt drei Fragen zu. Die erste macht nochmal den Zirkelschluss zum Anfang. Warum braucht es eine mitteldeutsche Selbsthilfekonferenz? Was macht Selbsthilfearbeit in Mitteldeutschland dann vielleicht doch spezieller? Und was erwartet uns 2025?
Die Mitteldeutsche Selbsthilfekonferenz ist eingebettet in die Aktionswoche Selbsthilfe, die wir bundesweit zum ersten Mal 2019 ins Leben gerufen haben. Also in dem Jahr, wo die erste Konferenz stattfand, fand auch zum ersten Mal die bundesweite Aktionswoche Selbsthilfe statt. Das war eine Initiative des Paritätischen Gesamtverbandes zusammen mit uns Landesverbänden, dass wir gesagt haben, wir wollen der Selbsthilfe noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und wenn es eine Aktionswoche gibt, in die wir deutschlandweit ganz viele Veranstaltungen packen, ganz viele Aktionen packen, dann schaffen wir es zu zeigen, wie vielfältig und wie bunt Selbsthilfe ist. Das war das Ziel. Und damals haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Was bringen wir jetzt hier in Sachsen-Anhalt auf die Beine? Und das Gleiche haben sich meine Kolleginnen in Sachsen und in Thüringen gefragt. Und dann ist im Rahmen eines Bundesarbeitskreises sozusagen die Idee entstanden, wollen wir uns nicht zusammentun und wollen wir nicht was ganz Großes auf den Weg bringen? Dann haben wir das getan. Also dann sind wir an die AOK herangetreten. Die haben uns die Fördermittel für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt und wir haben damals, ich glaube, 350 Leute erreichen können, 2019 in Halle. Dann sind wir 2022 nach Thüringen und 2025, die nächste Konferenz, findet dann, wer kann es ahnen, in Sachsen statt.
Überraschung.
Und ich glaube, es gibt gar nicht die Besonderheit, warum das jetzt diese drei Bundesländer sind. Man hätte auch sich noch mit zwei anderen zusammentun können. Aber irgendwie sollten es schon benachbarte Länder sein, dass Gruppen in den Austausch kommen können, dass wir dort Begegnungen schaffen. Und dann haben wir einfach immer eine Vielzahl von Selbsthilfethemen gehabt. Positive Psychologie zum Beispiel. Hatten wir verschiedene Workshops angeboten, Lach-Yoga zum Beispiel. Also da waren tolle Sachen dabei und die Veranstaltungen liefen in der Vergangenheit gut. Und wir haben gesagt, es kommt die nächste Aktionswoche Selbsthilfe, da machen wir dann die dritte Mitteldeutsche Selbsthilfekonferenz. Und wie gesagt, wir sind in Planung und sobald das Programm steht, werden wir das veröffentlichen und hoffen, dass wir dann unsere Teilnehmerzahlen von den letzten beiden Konferenzen erreichen werden.
Wird es denn bei dem Motto von 22 bleiben, dass wir hilft, stärkt und verbindet?
Ja, wir hilft. Das ist der Slogan. Ist ein bisschen sperrig, man stolpert so ein bisschen drüber, ne?
Nur sprachlich, gedanklich
ja, ja.
Bin ich da
nur
voll
sprachlich.
Dabei.
Genau, aber das sollte so sein, ne? Das war die Idee dahinter, dass man da nochmal nachfragte, dass wir, ne? Wir in der Selbsthilfe, wir die Gemeinschaft und dieser Slogan und das Logo bleiben.
Du hast gesagt, 350 Besucher ungefähr, Besucherinnen habt ihr erreicht. Wie setzen die sich denn ungefähr zusammen oder anders, offener gefragt, an wen richtet sich denn konkret diese Veranstaltungsreihe? Für wen ist die gedacht? Wen adressiert die?
Also die richtet sich erstmal an die Selbsthilfeszene, die aktive Selbsthilfeszene sozusagen. Das sind ganz klassisch die Selbsthilfegruppen in allererster Linie. Die erste Konferenz sollte auch die interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Das hat aber in dieser Form so nicht geklappt. Also wenn ich noch nicht mit dem Selbsthilfethema in irgendeiner Form konfrontiert bin, dann gehe ich wahrscheinlich auch nicht auf eine Veranstaltung, die sich Selbsthilfekonferenz nennt. Also wir hatten die schon so ein Stück geöffnet. Es haben sich aber am Ende die jetzt Aktiven in der Selbsthilfe gefunden, getroffen und haben da für sich einen schönen Tag draus gemacht. Also ne, letztes Jahr, 2022, als wir in Erfurt waren, das kann man ja auch nochmal schön verbinden, wenn man da als Gruppe hinfährt, an der Veranstaltung teilnimmt und vielleicht dann den Folgetag noch in Erfurt verbringt oder so. Also da kann man ja auch so ein kleines Event draus machen. Aber auch tatsächlich, wenn sich Rheuma-Gruppe aus Sachsen-Anhalt mit Rheuma-Gruppe aus Thüringen trifft, die sich vielleicht schon mal begegnet sind, dann ist das auch immer so nochmal eine schöne Möglichkeit der Begegnung. Ja.
Netzwerkarbeit, da ist sie wieder. Mhm. Okay, dann sind wir fast am Schluss dieser Episode, dieses Gesprächs angekommen. Eine Bitte habe ich noch. Beschreibe Selbsthilfe in einem Wort.
Fundus.
Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin gute Gespräche und eine positive Zeit in der Selbsthilfe. So, das war quasi unsere erste Fortsetzung innerhalb dieser Serie. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wenn ihr gerne in ein Thema früherer Episoden tiefer einsteigen möchtet, dann schreibt uns gerne. Neue Episoden erscheinen monatlich kostenlos überall, wo es Podcasts gibt und in der Zwischenzeit gibt es noch mehr Gesundheit zum Hören in den folgenden ausgesprochen menschlich Serien. BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag und Gesundheitswissen kompakt. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode, so ihr denn mögt. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ausgesprochen menschlich, Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Grützke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerrit Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.